Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Lehrermangel ist in Thüringen ein massives Problem und dessen Lösung ein umkämpftes Feld für die Parteien, die sich am Sonntag in Thüringen zur Wahl stellen. Das ist ein Thema bei uns. Und statt auf die Straße zu gehen fürs Klima, sind Schülerinnen und Schüler heute bei der Klimakonferenz, der Jugendklimakonferenz in Frankfurt. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Schon als die Idee vom Nationalen Bildungsrat geboren war und im Koalitionsvertrag von Union und SPD auftauchte, wurde sie heiß diskutiert. Gerade sitzen die Ministerpräsidenten der Länder zur Konferenz in Bayern zusammen. Und auch da ist der Bildungsrat Anlass für Streit. Die CDU-geführten Bundesländer wollen verhindern, dass Berlin in die Klassenzimmer in ihren Ländern mit hineinregiert. Gestern drohte der bayerische Regierungschef Markus Söder mit dem Ausstieg.
Wir wollen keinen Bildungszentralismus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich höre, es gibt jetzt Pläne, ein gesamtdeutsches Schulgesetz auf den Weg zu bringen, dann kann das nicht wirklich der Weg sein. Ich glaube, wir müssen aus diesem Nationalen Bildungsrat überlegen, auszusteigen.
Ähnliche Stimmen waren aus Baden-Württemberg zu hören. Der Nationale Bildungsrat, er soll die Aufgabe als Ideengeber erfüllen und Lösungen finden, wie das Bildungssystem transparenter und einheitlicher gestaltet werden kann. Und zwar auf Grundlage von Forschungsergebnissen. So die Idee. Malu Dreyer, rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin der SPD, verteidigte diesen Rat und diese Idee gestern gegen die Kritik ihrer Unionskollegen.
Das Ziel ist auch und muss immer sein, dass Eltern und Kinder keine Schwierigkeiten damit haben, wenn sie von einem Bundesland zum anderen ziehen. Und das muss man einfach auch im Kopf haben.
Ähnlich sehen das die Kultusminister der SPD in den Ländern. Noch ist keine Lösung gefunden in diesem Streit um den Nationalen Bildungsrat. Auf Bundesebene scheint die Sache aber klar. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU, will erreichen, dass der Rat noch in dieser Legislaturperiode installiert wird. Das Jahr 2019, das hatte ja schon jede Menge spannende Wahlen für uns bereitgehalten. Die Europawahl zum Beispiel und natürlich die Abstimmungen in den drei ostdeutschen Bundesländern. An diesem Sonntag jetzt ist Thüringen als letztes Land in diesem Reigen dran. Ein kleines Bundesland, aber politisch interessant und wichtig. Hier ist es der Linken zum ersten Mal gelungen, einen Ministerpräsidenten zu stellen. Für die Partei hängt also viel davon ab, ob es Bodo Ramelow gelingt, sein Amt zu verteidigen. Entscheidend dafür wird die Frage sein, wie er seine Regierungszeit genutzt hat, etwas auf dem Bildungssektor zu bewegen. Das ist ein zentrales Thema im Wahlkampf und ich habe unseren Landeskorrespondenten Henry Bernhard gefragt, welche Themen denn da ganz konkret im Mittelpunkt standen.
Also absolut überragend ist der Lehrermangel und der daraus resultierende Unterrichtsausfall. Verschiedenen Erhebungen zufolge soll der Ausfall von 5 auf 6% der Stunden gestiegen sein im Laufe der Legislaturperiode, obwohl man ja eigentlich sich zum Ziel gesetzt hatte, eine Unterrichtsgarantie geben zu können. Es gab Schülerdemos gegen den Ausfall und die daraus resultierende Frage ist natürlich für alle Politiker, will ich genügend Lehrer einstellen und wie bekomme ich die auch? Und das ist jetzt auch die große Frage im Wahlkampf.
Und wo hatten Rot-Rot-Grün in den letzten 5 Jahren in der Bildungspolitik ihren Schwerpunkt gesetzt, auch auf Lehrerausbildung und Rekrutierung?
Ja, darum ging es. Die Bilanz ist durchaus durchwachsen. Es wurden so viele Lehrer eingestellt wie nie, 3.500. Und dennoch sind es 300-400 weniger Lehrer als noch vor 5 Jahren. Und es sind 7.000 Schüler mehr. Es liegt einfach daran, dass es Zuwanderung gab, dass mehr Schüler in die Schulen gekommen sind und dass unendlich viele Lehrer in Rente gehen. In der Konsequenz, es fällt sehr viel aus. Teilweise wurden in vielen Schulen gar keine Noten mehr auf Zeugnissen gegeben, weil der Unterricht gar nicht stattgefunden hat. In der Hälfte der Legislaturperiode hat die Regierung eine Unterrichtsgarantie ausgerufen, ohne irgendeine Basis dafür zu haben. Nun wurde inzwischen die Bezahlung der Gymnasial- und Regelschullehrer angepasst. Das heißt, die Regelschullehrer bekommen jetzt auch mehr. Und ganz wichtig, man muss auch dazu sagen, die Verantwortung dafür, für diesen Lehrermangel, die liegt nicht allein in dieser Legislaturperiode, sondern auch schon früher. In der alten CDU-SPD-Regierung wurde auch zu wenig eingestellt. Ein weiteres wichtiges Thema für die vergangene Legislaturperiode wäre dann auch die Inklusion.
Die Inklusion ist vor allem bei Linken und bei den Grünen ein wichtiges Thema. Ist es da vorangegangen in den letzten 5 Jahren in Thüringen?
Nicht wirklich. Es gab große Pläne, es gab große Reden. Ich habe darüber auch mit dem Vorsitzenden des Lehrerverbandes, Rolf Busch, geredet und er sagte mir Folgendes.
Es ist natürlich ein Ressourcenthema und das ist richtig, dass man bis heute in der schwierigen Situation nicht annähernd die Ressourcen bereitgestellt hat, dass dieser gemeinsame Unterricht so funktionieren kann, dass alle profitieren. Die jetzige Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, sie will multiprofessionelle Teams zur Unterstützung der Inklusion einrichten. Also man hat da nichts gemacht.
Nichts gemacht ist natürlich wirklich ein harsches Urteil. Aber es ist wirklich so, mit dem neuen Schulgesetz vor einigen Monaten wurde auch eine Art Moratorium ausgerufen. Man hat gesagt, mit der Inklusion geht es erst weiter, wenn sie personell und ausstattungsmäßig überhaupt erst möglich ist. Aber es gibt auch Beispiele in Thüringen, wo es klappt. In Jena zum Beispiel liegt die Inklusionsquote über 90%. Das liegt allerdings dann dort an der Kommune und nicht an der Landesregierung in Thüringen.
Nun läuft noch der Wahlkampf im Moment. Was sind denn die konkreten Forderungen der einzelnen Parteien, wenn es um Lehrermangel, wenn es um Inklusion geht?
Das ist ja immer interessant. Kurz vor der Wahl kommen dann alle mit Ideen und Plänen aus der Deckung. Die scheidende Regierung möchte jetzt zukünftig auch die Grundschullehrer besser bezahlen. Bildungs- und Wissenschaftsminister zusammen von der Linken und von der SPD wollen jetzt die Lehrerausbildung umstellen, wenn sie nochmal an die Macht kommen. Sie wollen mehr Studienplätze für Lehrer, mehr Einstellungstermine für Referendare. Da hätte man auch schon früher drauf kommen können. Mehr Referendarstellen überhaupt, die man vorher selbst gekürzt hat. Und man möchte zukünftig, und das ist wirklich neu, die Lehrer nach Schulstufen und nicht mehr nach Schularten ausbilden, also nicht Gymnasial- und Regelschullehrer, sondern Lehrer für 10- bis 16-Jährige etwa. Dagegen protestiert ganz heftig die CDU. Das sei ein Todesstoß für die bisherige Schullandschaft. Die Vielfalt würde den Weg in die Einheitsschule ebnen. Sie möchte mehr Eigenverantwortung für die Schulen, Einstellungsgarantien für Absolventen. Die AfD sagt, keine Experimente, wir wollen keine Ideologie in der Schule, mehr Autorität für die Lehrer, mehr Berufsausbildung, mehr Noten schon ab der ersten, zweiten Klasse, mehr Wissen statt Kompetenzen. Und die Grünen möchten mehr Eigenverantwortung für die Schulen, mehr Demokratiebildung und natürlich eine bessere Finanzierung der Privatschulen. Und die FDP sagt, jeder Schüler solle ein Tablet bekommen. Das würde etwa 20 Millionen Euro kosten. Also alle im Kanon sagen aber auch, wir brauchen mehr Lehrer und weniger Ausfall.
Thüringen wählt am Sonntag und ein entscheidendes Thema ist die Schulpolitik. Informationen waren das von unserem Korrespondenten Henry Bernhard. Und nicht nur in Thüringen ist der massive Mangel an Lehrpersonal ein Problem für die Schulen, das dringend von der Politik angegangen werden muss. Welche Konsequenzen das für die Schülerinnen und Schüler hat, ist morgen Thema im Wochenendjournal hier im Deutschlandfunk. Ab 9.10 Uhr Lehrermangel. Wie umgehen mit dem Lücken im Stundenplan? Einmal im Chefsessel sitzen und entscheiden oder einmal vorne vor der Klasse stehen und unterrichten. So ein Perspektivwechsel kann erstaunliche Einblicke und Erkenntnisse bringen. Das ist auch die Idee des Projekts Schichtwechsel. Dabei tauschen Menschen mit und ohne Handicap für einen Tag ihren Job. Also Angestellte von Unternehmen gehen in Werkstätten für behinderte Menschen und umgekehrt. Die Aktion ist bundesweit, findet auch in Berlin statt. Mehr als 100 Firmen haben da mitgemacht diesmal, darunter die Feuerwehr zum Beispiel, die Berliner Wasserbetriebe und der Verein Hertha BSC. Anja Nils hat für uns die jeweiligen Tauschpartner dort getroffen, wo es ordentlich dampft und brodelt.
Benjamin Balz hat zu tun. In der Küche des Hotels Upstalsboom in Berlin-Friedrichshain ist er zwischen Töpfen und Pfannen, Fleisch, Fischen und Salaten heute der Neue.
Also ich bin heute früh hier angekommen und habe gleich mit dem Küchenchef erstmal hier alles vorbereitet. Erstmal Salate geschnitten und dann Fisch vorbereitet und ein paar Sachen gemacht, die ich sonst also teilweise nicht so oft gemacht habe und es hat mir Spaß gemacht. Also Fisch machen wir auch schon oft, aber wie gesagt, den Fisch so zubereiten, die Gräten auseinandernehmen, das habe ich noch nicht gemacht und das war schon interessant. Also und nicht so einfach.
Normalerweise arbeitet der 33-Jährige in der Küche einer Schule, die von der USE, Union Sozialer Einrichtungen, bewirtschaftet wird. Die USE betreibt eine von 17 Werkstätten für Behinderte in Berlin. In diesem Fall für Menschen mit psychischen Erkrankungen, erklärt Ursula Laumann von der USE.
Es sind meistens tatsächlich Menschen, die diese Krankheit im Laufe ihres Lebens ereilt, eine Depression, Psychose, eine Schizophrenie. Es geht um diese Erfahrung, zu sehen, wie könnte es sein, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Und zum anderen ist uns aber dabei auch ganz wichtig, dass die Unternehmen sehen, was Menschen mit Behinderung eigentlich leisten können und da die ersten Vorbehalte durch Begegnung zu minimieren. Also dass die sich wirklich vorstellen können, auch Menschen mit Behinderung einzustellen.
Mit dem Schichtwechsel können nun beide Seiten ausprobieren, wie sich der erste Arbeitsmarkt anfühlt. Benjamin Balz hat aber bereits erkannt, dass der Job im Hotel stressiger sein kann als seiner im geschützteren Rahmen bei der USE.
Dass man wirklich hier hintereinander wegarbeiten muss. Und bei uns ist es so, dass man die Möglichkeiten hat, sich mal 10 Minuten zurückzuziehen und mal zu sagen, nee, ich möchte im Moment nicht. Und hier geht's, glaube ich, nicht. Also ich denke mal, wenn es hier volles Haus ist, kann man nicht einfach sagen, ich will nicht mehr. Ich glaube, das geht hier nicht.
Sein Chef für den einen Tag im Hotel Upstalsboom ist Thomas König. Und der ist mit seinem neuen Mitarbeiter mehr als zufrieden.
Super. Ja, wirklich. Also vom Fachlichen her, wirklich sagen, gute Kenntnisse. Und man kann mit ihm gut zusammenarbeiten. Er wollte nachher einen Graupensalat zubereiten nach seiner Kreation. Er macht ja auch Salate und stellt die auch zusammen. Und da bin ich mal gespannt, was er sich da einfallen lässt.
Ich mache lieber gerne neue Sachen. Ich kann immer nur dieselben Salate machen. Ein bisschen Abwechslung mag ich schon gerne haben. Und ein paar neue Sachen mal reinschmeißen, ob das was wird.
Dann werde ich das Rezept übernehmen. Ja. Sehr gerne.
Eine willkommene Hilfe ist Benjamin Balz also allemal. Denn Carsten Leuser, einer der 5 Köche des Hotels, fehlt. Er kocht im Austausch ein paar Kilometer weiter, in der Kantine des Roten Rathauses in Berlin, die ebenfalls von der USE betrieben wird. Für ihn eine ungewohnte Herausforderung.
Die Gerätschaften, in denen gekocht wird, und die Mengen sind größer. Ich muss zum Beispiel Gemüse schneiden, ich muss es blanchieren, vorbereiten, aus den verschiedenen Gemüsen, dann ein Mischgemüse machen.
Auf der Karte steht heute zum Beispiel rindergeschnetzeltes Stroganoff mit Reis, Hackbraten mit Marktgemüse und Kartoffeln oder Rosenkohl in Pilzsoße. Dass von den 20 Mitarbeitern hier ungefähr die Hälfte eine psychische Behinderung haben, sei ihm bisher gar nicht aufgefallen, sagt Carsten Leuser. Aber hier werde eben auch ganz unauffällig auf diese Beschäftigten ein bisschen Rücksicht genommen, sagt Küchenchefin Sabine Arlt.
Wenn es jetzt ganz viel wird, ganz laut wird, dann sind wir an der Vorderfront. Und dann ziehen wir die anderen ein bisschen zurück. Unsere Beschäftigten ein bisschen nach hinten und wir mehr nach vorne. Ausgabe machen nur wir. Wir haben hier 450 Mittagessen in anderthalb Stunden. Da steht dann keiner von den Beschäftigten und an der Kasse auch nicht.
Für Carsten Leuser ist die Organisation der Arbeit mit diesen speziellen Beschäftigten eine neue Erfahrung. Umgekehrt könne man aber auch von ihm als erfahrenem Hotelkoch noch etwas lernen, hofft Sabine Arlt.
Wir sind ja schon so lange im Unternehmen, so lange hier drin, dass man ja auch immer schon im eigenen Saft kocht. Und wenn dann einer von außen kommt und sagt, Mensch, könnte da ja so, schauen wir mal am Ende des Tages.
Und dann hätte der Schichtwechsel wirklich für alle Seiten etwas gebracht.
Schichtwechsel in Berlin, ein Beitrag war das von Anja Nehls. Und das Wissen darum, was einen Beruf ausmacht, wie der Alltag aussieht und auch welche Verdienstmöglichkeiten es gibt, den werden wir jetzt mal erweitern. In unserer Reihe Karrierestart stellen Berufsanfängerinnen und Anfänger ihren Job vor. Heute geht es ums Friseurhandwerk.
Karrierestart. Über Jobneulinge, Einstiegsgehälter und falsche Erwartungen an den ersten Job.
Moin, ich bin Dennis, 25 Jahre alt, komme aus Lübeck und bin seit 2,5 Jahren ausgelernter Friseur.
Was verdienen Sie?
Also ich werde übertariflich bezahlt, das ist ganz gut. Und ich komme auf jeden Fall jeden Monat weit über 1.200 Euro netto. Als Friseur lebt man auch viel von seinem Trinkgeld. Einkäufe, Solarium, was weiß ich, all solche Sachen bezahlt man halt überwiegend vom Trinkgeld. Also ich muss eigentlich quasi fast nie zur Bank gehen, um Geld abzuheben. Dementsprechend kann man sich halt ein bisschen was ansparen, ne? Wenn man sparsam damit umgeht.
Was war beim Berufseinstieg anders als erwartet?
Vom Arbeiten her eigentlich nicht so viel. Das war halt der Übergang von dem Einsalon in den anderen, in den nächsten, weil ich nach der Ausbildung den Salon mit dem Bestehen der Gesellenprüfung verlassen habe und für mich entschieden habe, den Salon zu wechseln, was ganz gut geklappt hat, ja.
Was an Ihrem Job macht Spaß?
Der tägliche Kontakt mit Menschen. Ich freue mich immer, neue Kunden dazu zu gewinnen, Kunden beraten zu dürfen. Manchmal auch, wenn man so Kunden hat, die unsicher sind, denen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu geben, vielleicht indem man sagt, hey, wir machen dein Bart und deine Haare und am Ende sind die zufrieden und gehen mit einem Lächeln raus. Das ist eigentlich immer das Schönste. Also das fühlt sich gut an.
Was an Ihrem Job nervt manchmal?
Es ist ein sehr undankbarer Job auch ganz oft, weil die Kunden so tun, als wenn die Friseure irgendwie so billige Arbeitskräfte sind oder so. Die sagen dann zum Beispiel, ja, warum ist das bei euch so teuer? In der Stadt bezahle ich einen Zehner oder warum dauert das so lange oder warum macht ihr nur auf Termin? Das sind oftmals so Sachen, die mich nerven, wenn die Kunden so undankbar sind, unzufrieden, obwohl man denen eigentlich vorher erklärt hat, was Sache ist.
Wurden Sie für den Alltag im Job gut ausgebildet?
Also ich habe in einem sehr guten Salon gelernt, habe mich viel abgeguckt, viel zugehört. zugehört und dadurch habe ich schon sehr viel gelernt, was das angeht. Also es gab eigentlich nichts, wo ich nach der Ausbildung in manchen Sachen unsicher war oder nicht wusste, wie ich an die Sache ranzugehen habe. Eigentlich war ich auf alles gut vorbereitet. Also es gibt immer mal wieder so kleine Situationen, aber ich glaube, das liegt dann eher an dem Kunden als an der Aufgabe an sich.
Und sonst so?
Es ist eigentlich ein schöner Job, ja. Wie gesagt, das macht Spaß. Ich mag das mit Menschen. Ob ich das für immer machen könnte, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht. Also ich in meinen jungen Jahren merke schon, ich habe Rückenprobleme ganz oft. Man steht viel. Das ist ein Punkt und man hat auch nicht so krasse Aufstiegschancen, meiner Meinung nach. Man kann zwar seinen Meister noch machen, dass man ein besseres Gehalt kriegt und Seminare besuchen ohne Ende, aber ich glaube, irgendwann ist einfach Schluss, dass man irgendwann an so einem Punkt angelangt ist als Friseur, wo es meiner Meinung nach nicht weitergeht. Früher war mal mein Plan, Erzieher zu machen oder sozialpädagogischer Assistent. Vielleicht kann ich mir vorstellen, eines Tages nochmal in so eine Richtung zu gehen.
Karrierestart. Über Jobneulinge, Einstiegsgehälter und falsche Erwartungen an den ersten Job. Mehr Folgen im Internet. Unter deutschlandfunk.de/campus.
Das wird eine Liebe auf den zweiten Blick. Mit diesem Satz hat heute Vizekanzler Olaf Scholz für das Klimapaket der Bundesregierung geworben. Das war Thema eines heftigen Schlagabtauschs zwischen Regierung und Opposition im Bundestag. Aber nicht nur da wird um Lösungen gerungen, wie die Erderwärmung gestoppt werden kann. Auch an der Goethe-Universität Frankfurt, und zwar bei der EU-Jugendklimakonferenz. Schülerinnen und Schüler haben sich diesmal nicht auf die Straße zusammengefunden, sondern im Hörsaal. Ludger Fittgau war für uns bei dieser Konferenz dabei. Herr Fittgau, da wurde jetzt aber nicht wild durcheinander diskutiert, sondern in geordneten Bahnen und mit Hilfe altbewährter Mittel, nämlich ähnlich wie in einer Plenarsitzung im Europaparlament.
Ja, in der Tat, Frau Gebert, die Veranstalter, das waren nicht die EU selbst, sondern das war tatsächlich die Universität Frankfurt, aber man hat sich ein EU-Parlament sieht sozusagen vor Augen geführt und gesagt, wie läuft das da? Es treffen sich Fraktionen, die diskutieren, bereiten sich vor und dann gibt es eine Plenarsitzung, da wird das ausgetauscht und das Ganze läuft noch. Das geht noch bis etwa 15 Uhr heute Nachmittag. Also ein ganzer Plenartag im Europaparlament mit 200 Schülern aus Frankfurt und sogar bis nach Nordrhein-Westfalen kamen die Schüler.
Nun wissen wir aus unserer täglichen Berichterstattung, wie schwierig es sein kann, die unterschiedlichen Interessen, die unterschiedlichen Parteien beim Thema Umweltschutz unter einen Hut zu bekommen. Wie haben die Schüler das gelöst?
Ich finde, sie haben es gut gelöst, zumindest das, was ich mitbekommen habe. Sie haben sich einfach in die jeweiligen anderen Rollen hineinbegeben. Das war ja wichtig, das ist ein Rollenspiel. Man soll eben auch mal genau herausbekommen, wie denken andere, also Wirtschaftsvertreter, Fridays for Future, Greenpeace oder auch Staaten, zum Beispiel Staaten von Ländern, in denen es wirklich bedrohlich wird, Inselstaaten im Pazifik. Und wenn man jetzt mal Ella und Vanessa, die Schülerinnen, hört und den Lehrer von der Heinrich-von-Gagern-Schule, ein Gymnasium in Frankfurt, dann klang das so. Ella zum Beispiel sagt, die Rolle, die sie gespielt hat als Wirtschaftsvertreterin, entsprach auch teilweise ihrem Denken.
Es entspricht teilweise meinem Denken. Also ich bin der Meinung, dass man auch nicht erwarten kann, dass man diese Klimaziele so schnell erreichen kann. Es dauert eine Zeit, bis man eben diesen Rückschritt wieder machen kann. Und es hat ja auch lange gedauert, bis sie sich gezeigt haben, bis sich der Klimawandel überhaupt gezeigt hat. Hat ja auch einige hundert Jahre gedauert. Ich meine, ohne Wirtschaft kann man ja auch den Klimawandel nicht stoppen.
Also klar, der Wirtschaftsaspekt ist sehr groß und man kann auch nicht erwarten, dass es von 0 auf 100 auf einmal so geht. Aber es ist schon wichtig, weil ich meine, was bringt die Wirtschaft, wenn in 10 Jahren die Welt gefühlt untergeht?
Vor allen Dingen haben wir auch Schüler, die komplett in einer anderen Rolle sind, als was sie selbst vertreten. Auch das finde ich mal ganz gut. Eher, sage ich mal, linksliberal orientierte Schüler, die die Position der EVP übernehmen müssen. Umgekehrt natürlich auch Konservative, die sich mit Fridays for Future auseinandersetzen. Auch ganz toll.
Also der Lehrer war ganz zufrieden und ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert, dieser Austausch der Rollen.
Das Treffen hat die Universität Frankfurt ja sicherlich mit einer gewissen Absicht einberufen. Was war das Lernziel dieser Jugendklimakonferenz?
Ja, interessanterweise ist es das Institut für England- und Amerika-Studien gewesen, die Abteilung Sprachlehrforschung und Didaktik dort, die das organisiert hat. Da ging es eben auch um Mehrsprachigkeit. Also die Konferenz fand nicht nur in Deutsch statt, sondern auch in Englisch. Das war ein Wechsel der Sprachen. Das war ein wichtiger Punkt. Aber es gab eben auch Lernziele, wie zum Beispiel sich wirklich mit den Themen der Klimadebatte auseinanderzusetzen, als eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und eben auch konkrete Ideen zu entwickeln, wie man damit umgehen kann. Und Subin Niawan, der wissenschaftliche Mitarbeiter dieses Instituts, der hat auch den Bezug zu den Fridays for Future Schülern hergestellt.
Wir wollten natürlich auch symbolisch in dem Punkt ein Zeichen setzen. Es wird ja von allen Seiten immer gefordert, man soll über diese Proteste auch mal im Unterricht reden. Man soll über das Thema Klima mit Fakten, mit sachlich offenen und kontroversen Diskussionen in die schulische Bildung treten. Und wir haben uns bewusst auch einen Freitag ausgewählt. Es sind auch einige von Fridays for Future hier, zum Beispiel aus Iserlohn, die sind extra weit angereist, damit wir auch in Bezug zu dem aktuellen Thema, welches die Jugendliche so stark beeinflusst, herstellen können.
Also dann doch zwar eine wissenschaftliche Konferenz, aber gleichzeitig auch der Bezug zu dieser Bewegung eben, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Iserlohn im Sauerland. Und da zeigt sich, dass das mehr war als eine wissenschaftliche Tagung, sondern eben auch der Diskurs mit den Schülern, die auf der Straße waren.
In Frankfurt haben heute Schülerinnen und Schüler bei der Jugendklimakonferenz sich beraten. Für uns war Ludger Fittgau mit dabei. Vielen Dank. Ja, für Eltern ist das ja heute gar nicht so einfach. Sie wollen natürlich das Beste für ihr Kind, wissen aber manchmal nicht, wann wirklich genug ist. Seit Jahren gibt es die Lästereien über Helikoptereltern. Doch eine viel diskutierte neue Studie aus den USA deutet auf Folgendes hin: Wenn Eltern sich intensiv um ihre Kinder kümmern, sind diese Kinder wirklich erfolgreicher. Matthias Döpke ist Professor an der Northwestern University in Illinois.
Und wir sagen, das ist insofern erfolgreich, als dass man in den Daten sieht, dass diese Eltern, die diesen intensiveren Erziehungsstil haben, dass die Kinder dieser Eltern dann in der Tat in der Bildung besser abschneiden. Eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Schule zu schaffen, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, den nächsten Schritt, die Universität zu schaffen und sogar dann höhere Abschlüsse wie Medizin, einen Doktorabschluss zu erreichen.
Auf der anderen Seite sind Helikoptereltern bekannterweise ja auch durchaus im Verruf, ihren Kindern, nicht Selbstständigkeit zu geben, die sie brauchen, und sie erhöhen nochmal den Leistungsdruck, den es eh schon gibt. Campus und Karriere fragt morgen, wie viel Freiraum sollten Eltern ihren Kindern lassen? Wie intensiv sollen sie gefördert, betreut und gesteuert werden? Das ist unser Thema ab 14.05 Uhr. Sie können uns Ihre Meinung mailen, jetzt schon gerne an campus@deutschlandfunk.de. Wir rufen Sie dann morgen auch gerne zurück, pünktlich zur Sendung. Ja, und das war Campus und Karriere für heute an diesem Freitag. Ich bin Stefanie Gebert, bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche schon mal ein schönes Wochenende. Tschüss.